So, damit geht's auch schon weiter. Als nächstes haben wir den Florian. Florian hat sich an der FH Mainz qualifiziert, ist jetzt beim Leibniz-Zentrum für Archäologie und bei den Squirrel Engineers und beschäftigt sich mit dem OCaM-Code, was ja eigentlich jeder Programmierer kennt, ist in Unicode vorhanden, U1680 bis 169F. Also völlig moderne Geschichte. Und jetzt kommt der archäologische Hintergrund dazu. Ja, danke.
So, ist mein Mikrofon an? Ja, okay. Wunderbar, dann vielen Dank. Genau, ich möchte euch heute ein bisschen was über OHM-Steine erzählen und ein bisschen über OSM und Wikidata, wie man das da modellieren kann und so. Ihr seht hier OHM in dieser schönen Schrift schon geschrieben. Was es damit auf sich hat, möchte ich euch demnächst ein bisschen mitteilen in den nächsten Folien. Wird ja schon ein bisschen was gesagt. Ursprünglich habe ich mal Geoinformatik und Vermessung studiert, lang, lang ist's her. Dann bin ich ein bisschen abgebogen in meiner Masterarbeit und habe mich seitdem nur noch mit Linked Data und Semantic Web und so rumgeschlagen. Und ab und zu kommt halt mal auch Geoinformationen mit dazu. Mittlerweile gibt es sowas wie Geosparkle und sowas, alles ganz schön. Dann gibt es aber sowas wie Wikidata, was dann mal aufgekommen ist, wo ich jetzt primär auch ein bisschen drin arbeite und so oder mitarbeite, und natürlich ist die ganze OSM-Community mir auch immer noch ein Anliegen durch mein Studium noch letzten Endes. Genau, in meiner Hauptprofession bin ich quasi ja Research Software Engineer und wissenschaftlicher Mitarbeiter einem archäologischen Forschungsinstitut in Mainz. Nebenbei habe ich auch mit Freunden so eine kleine Gruppe gegründet, haben uns mal die Research Squirrel Engineers genannt. Da geht's hauptsächlich ist es eine Gemeinschaft von Leuten, die sich mit Linked Data beschäftigt, ein bisschen mit Softwareentwicklung, ein bisschen mit GIS, alles, was einem so halt über den Weg läuft. Und da haben wir irgendwie so eine Art Umbrella gebraucht, damit wir irgendwie ein Branding haben können für irgendwas. Und ich mag Eichhörnchen, von daher haben wir das gemacht, die sind fleißig. Und in diesem ganzen Kontext war ich auch mal zur Corona-Zeit quasi ein Fellow des Open Science Fellow Programs der Wikimedia Deutschland e.V., wo ich eigentlich das, was ich euch jetzt heute vorstellen wollte, machen wollte, aber durch Corona war es halt nicht möglich, nach Irland zu reisen, um dort die Steine zu mappen. Also musste ich das danach irgendwann mal machen, und deswegen zeige ich euch ein bisschen, was wir da so gemacht haben oder ich gemacht habe. OHM-Steine, das sind also wirklich Steine, die so ein bisschen da sind. Wenn ihr vielleicht mal in Irland oder so unterwegs wart oder Schottland, habt ihr solche Sachen auch schon mal gesehen. War da ein bisschen in Urlaub und mir sind solche Sachen immer aufgefallen und dachte, naja, vielleicht kann man da irgendwie was mitspielen. Warum denn nicht? Dann habe ich gemerkt, dass dieser Korpus an Steinen relativ gering ist, also sind so 400, 500 Stück. Das heißt, das ist überschaubar. Von denen gibt es ein paar in Museen, von denen gibt es ein paar, die stehen noch in der Landschaft rum. Da kann man doch irgendwas mitmachen, ohne dass man jetzt Tausende von Daten irgendwie modellieren muss. Und dann gab es noch das kleine Problem, dass, wie schon gesagt, ich mal Vermessung studiert habe und nichts mit Archäologie. Das heißt, ich musste mich da mal ein bisschen einlesen und habe Gott sei Dank ein paar Archäologenfreunde und Archäologinnenfreunde, Freundinnen, die mir da ein bisschen unter die Arme greifen und mittlerweile auch ein kleines Netzwerk aufgebaut. Und ihr seht hier unten schon so dieses Skript so ein bisschen. Also es gibt so ein paar Buchstaben, die letzten Endes modelliert wurden. Und dieser Code, diese Buchstaben wurden so an den Seiten der Steine quasi eingehauen, letzten Endes, um dort Nachrichten transkribieren oder ja, niederzuschreiben letzten Endes. Und diese Inschriften an diesen Steinen, an den Seiten, stellen vor allem Namen dar und Relationen dar untereinander, sodass man irgendwie darauf schließen könnte, dass es irgendwie so Markierungen von Clan-Territorien gewesen sein könnte, Grabmäler, irgendwas für wichtige Personen, man weiß es nicht so genau, aber auf jeden Fall könnte man da mit Netzwerken rumspielen, und das wäre sowas, was ich dachte, das kann man doch machen. Naja, es hat sich am Ende rausgestellt, es ist leider nicht so schön, dass ein Name immer wieder auftaucht, sodass man da Verwandtschaftsbeziehungen aufbauen kann, aber ein Versuch war es wert. Wie sieht das so ein bisschen aus? Das ist so ein bisschen die Umschrift letzten Endes, dann hat man eine kleine Übersetzung und dann gibt es eine englische Übersetzung so ein bisschen. Also es zeigt sich so, dass irgendwie so Vater-Sohn-Beziehungen da sind, irgendjemand gehört zu irgendeinem Stamm, jemand ist ein Nachfolger, meistens von einem Stamm letzten Endes, oder ja, irgendwelche Stammesbeziehungen, sodass es solche Grabdenkmäler oder Grabinschriften vielleicht gar nicht so weit weg sind. Ich glaube, hier bin ich ganz richtig, wenn ich sagen will, diese Daten sollen natürlich irgendwie offen zur Verfügung stehen und am besten von der Community gemanagt werden, auch weil ich das alleine nicht machen kann. Und die Institutionen, die das schon gemacht haben, nicht dazu kommen, das ja umsetzen zu können, weil das eben auch meistens nur einzelne Wissenschaftler sind, weil es eben eine ganz kleine Wissenschaft ist. Und da gibt es natürlich zwei populäre Wege. Der eine ist natürlich OSM, der andere ist Wikidata, wenn es um wirklich strukturierte Daten und so geht. Und das, ja, Richtung Semantic Web und so weiter und so fort. Für diejenigen, die es nicht kennen, Linked Open Data ist eben die Idee, dass alles auf dieser Welt irgendwie eine URI hat, adressierbar ist und man Informationen darüber bekommt, darüber wieder Links zu anderen Ressourcen entstehen und man einen riesengroßen Knowledge Graph oder wie man das Teil auch immer nennen mag, aufbaut, der halt irgendwie virtuell dadurch das Netz schwebt. Das Schöne ist bei diesen ganzen OHM-Sachen, dass es sehr, sehr viele Quellen schon gibt. Vor allem Bücher. Naja, die müssen erstmal digitalisiert werden. Dann gibt es aber in den 90er Jahren sehr viele Online-Datenbanken, die auch in diesem schönen 90er-Stil alle online sind, von diversen einzelnen Wissenschaftlern. Also die sind alle da. Natürlich kann man da nicht über offene Schnittstellen oder irgendwie sowas reden. Das gab es damals noch nicht und die Idee war noch nicht da. Da gibt es aber neue Projekte, wie zum Beispiel das OHM in 3D-Project, das in Irland da läuft. Die scannen wirklich mit Streiflichtprojektionsscannern da Teile ab, modellieren das mit Epidoc und so, DEI. Also das ist wirklich super gemacht, eben aber auch nur so ein paar davon. Und dann gibt es mittlerweile sind diese ganzen Sachen auch in den WebGIS verfügbar. Aber es gibt halt nichts, quasi so in OSM gibt es auch ein bisschen was, aber um wirklich diese ganzen Daten zusammenzubringen, wie das alles zusammenhängt, gibt es nicht wirklich was. Also die Frage ist halt, naja, wenn ich alle Steine in Irland da irgendwie suche, ja, da gibt es kein einziges System, wo wirklich alles drin ist, so wie man es gerne hätte. Und dann haben wir so ein kleines Projekt gestartet, wo ich das einfach mal angefangen habe, dann wollte ich das, wie gesagt, in meinem Stipendium machen, das hat nicht so ganz funktioniert und dann habe ich das, so ein bisschen, was ich euch jetzt erzählen werde, in der Reise in Irland gemacht im letzten Jahr. Ich möchte so ein bisschen auf so einen kleinen Workflow hinaus, wie das im Einzelnen aussieht, komme ich jetzt da drauf. Als erstes war das so, dass das Ganze erstmal digitalisiert werden müsste. Das heißt, naja, so wie man das halt immer macht heutzutage, ich habe das alles mal als CSV gespeichert, aus dem CSV können wir wieder alles transformieren und machen und offene Daten einfach ins Netz bereitstellen. Der ersten Sache, wenn es Richtung RDF und Wikidata geht, muss man sich natürlich irgendwelche Modeling-Mapping-Schemes überlegen. Das ist wie immer so. Habe ich dann auch mal gemacht und eine Ontologie erstellt, Wikidata-Mapping-Schemes erstellt dann und diverse Tools genutzt, um das quasi zu veröffentlichen. Im Sinne von, oder im Beispiel von OSM war das so, dass es im Moment noch manuell ist. Das ist mir irgendwann mal aufgefallen, dass man dann natürlich auch mit OpenStreetMap schön rumspielen kann. Im Moment mache ich das noch ein bisschen manuell, weil ich da selbst noch gucken muss, wie ich das genau mache in den Einzelfällen. Und dann werden diese ganzen Sachen, in dem Fall jetzt mal von Wikidata und von den Linked Open Data quasi in Stores geschmissen, untereinander verlinkt. OpenStreetMap kann man da eben auch miteinander verlinken, das ist schon mal ganz gut. Und dann kann man eben durch Tools das Ganze abfragen und natürlich im GIS oder wie auch immer verwenden oder in R, wegen statistischer Auswertung oder ich sagte euch, glaube ich, nichts Neues. Genau, also man gibt ja diverse Möglichkeiten, wie man sowas dann auswerten kann, auch in der Geowelt. Ein kurzer Überblick vielleicht zu dem, was diese ganzen Steinchen eigentlich noch an Geokomponenten irgendwie mit sich tragen. Und die Sache ist, dass in diesen alten Publikationen halt nicht Koordinaten irgendwie drinstehen, sondern dass meistens auf irgendwelche sogenannte Townlands zurückgeht. Townlands ist sowas, bei uns wird man so Gemarkungen sagen, also so Flurgrenzen. Das ist, kann halt quasi von 0,4 Hektar bis 2800 Hektar groß sein, aber davon gibt's halt, ne, genau 51.000 Stück in Irland, also es ist sehr, sehr kleinteilig. Auf der anderen Seite kann man aber durchaus eine sehr gute Zuordnung irgendwie treffen. Ist aber meistens die einzige Information, die man über den Ursprungsfundort aus der Literatur quasi hat, aber damit kann man ja schon mal arbeiten. Das Schöne ist, dass es diese Townlands auch schon sehr, sehr lange gibt. Das ist mal so eine alte Karte, von einem alten Townland aus 1609. Das ist heute leider in Nordirland. Das ist halt, wenn man sich auf der irischen Insel bewegt, immer so eine Sache, dass das ja hundertelang quasi mal ein Land war, das eigentlich eher zu Großbritannien in England gehört hat. Aber und heute, man da ein bisschen durch Verwaltungsgrenzen etwas gehemmt ist, aber diese Steinchen sich natürlich irgendwie damals auch im heutigen Nordirland verbreitet haben, weil das gab es halt damals noch nicht. Genau, natürlich gibt es dann auch die öffentlichen Vermessungsstellen, der Ordnance Survey of Ireland, der hat eine ganz große Open Data Policy, da kriegt man quasi alles. In dem Fall zum Beispiel auch so generalisierte Townland Shapefiles mit, ja, man sieht hier so ein bisschen die Kleinteiligkeit des Ganzen. Also man kriegt da alle Informationen, die man gerne hätte. Dann gibt es aber auch noch quasi so eine Place-Name-Datenbank, die sich um die Geschichte der ganzen Townlands kümmert und die Namen und so weiter und so fort. Die Iren sind da auch sehr interessiert, was ihr Land so ein bisschen angeht. Und das ist nur ein Beispiel quasi von dem Townland am westlichsten Zipfel am Dunmore Head. Da komme ich gleich auch noch drauf. Und da gibt es natürlich auch ein Webportal, so eine Art WebGIS, wo eben alle nicht nur Ormsteine, sondern alle anderen archäologischen Monumente verfügbar sind mit Informationen und allem drum und dran, was offen einsehbar ist, was man sich einbinden kann und so. Also die sind da sehr, sehr weit, was solche Informationen angeht. Hier nur ein kleines Beispiel. Das ist quasi ein Steinchen, der in diesem Townland steht, von dem ich vorhin geredet habe. Und dann gibt's natürlich sowas, diese Steine gibt's halt noch in real, und das ist dann ein wirklich reales Beispiel. Das ist so ein kleiner Steinkreis letzten Endes, der rumgesetzt wurde, und da drin sind 9 Steinchen. Also man darf da offiziell rein, es ist quasi Privatgelände, aber diese Heritage Site ist zugänglich. Außenrum stehen halt Kühe, ab und zu, man weiß nicht, ob da wirklich ein Bulle ist. Am Anfang dachte ich, das ist vielleicht ein Witz. Nein, die standen da wirklich rum. Gott sei Dank hat es an dem Tag geregnet. Das heißt, wir sind an einem anderen Tag, wo sie etwas weiter weg waren, weil man halt auch nicht weiß, wie die sich so verhalten. Auch wenn die in Irland meistens sehr lieb sind, genauso wie Schafe oder so. Das ist völlig normal, wenn die irgendwo da rumlaufen. Man muss da ein bisschen gucken, sieht man diesen Kreis quasi mitten auf so einer riesengroßen Weide letzten Endes. Und ist natürlich auch irgendwo alles verzeichnet, also das ist alles offiziell, gibt so eine offizielle, sogar jetzt in OpenStreetMap quasi dieses Board, auch gemappt. Also das ist was ganz Offizielles. Und dann ganz kurz, ein bisschen in die Modellierung von Wikidata und wie das alles mit so geospatial Sachen zusammengehört. Ich glaube, ich sage euch nichts Neues, dass es da vor allem so 2 Properties in Wikidata gibt, um Elemente und Relations quasi miteinander zu verbinden, weil natürlich diese beiden großen Community-Hubs vielleicht auch miteinander sprechen sollten. Das wäre eine ganz schöne Sache. Und dann gibt es einzelne Townlands auch in Wikidata. Da gibt es dann mehrere Identifier, unter anderem zum Beispiel die OSM-ID, aber auch die ID zu diesem Placename. Gazette hier, der völlig Open Data, Linked Open Data, RDF basiert ist. Also da kann man sich alles wunderbar angucken und abfragen. Dann hat das Ganze natürlich irgendwie, ist in diese ganze administrative Welt der irischen, administrative geospatial Welt in Irland eingebunden, mit Counties und so weiter und so fort. Und letzten Endes, was ich hier gemacht habe, meine eigenen Linked Open Data Daten sind natürlich auch noch bidirektional verlinkt, dass wir wieder ein Netzwerk aufbauen. Und so kann man zum Beispiel das ist dieser Stein, der quasi an dem westlichsten Punkt steht, dort auch in Wikidata modellieren und sagt, der hat eine bestimmte Site, wo das Ding steht, beziehungsweise gefunden wurde. Und das Ding ist zufälligerweise auch in OSM. Das heißt, ich kann das natürlich auch mit verlinken. Und dann kommen wir zu dem spannenden Part letzten Endes. Wie kann man das Ganze hier in OSM noch machen? Das Schöne ist, dass diese ganzen Townlands durchaus auch von der OSM-Community angefasst wird, also auch von der irischen OpenStreetMap-Community. Und da gibt es eine schöne Seite, die heißt townlands.ie, wo quasi, die es zum Ziel hat, alle Townlands in Irland quasi in OpenStreetMap zu bringen, die man natürlich auch wunderbar dafür nutzen kann, für meine Zwecke. Und nur ein kleines Beispiel, es sind sehr, sehr viele, nur nicht alle sind da drin, aber es wächst stetig. Letzten Endes und es ist eine kleine Ansicht davon, wird natürlich alles auch in die OSM-Infrastruktur oder hinten dran quasi eingebunden, sodass auch die ganzen, die Struktur stimmt letzten Endes, die Hierarchien. Nochmal hier ein Beispiel quasi, das ist jetzt aus Townlands IE, das Townland, das in OpenStreetMap quasi gemappt wurde. Dann gibt es aber dann Gott sei Dank auch einen Tag dafür, nämlich der Historic Tag Ormstone, der von B- Unicycling damals mal eingeführt wurde. Dahinter versteckt sich Anne-Caroline Diestel, die viel in Irland auch unterwegs ist und dort viel mappt, unter anderem Ormstones. Ich bin dann irgendwann mal drauf gekommen, mit ihr mal Kontakt aufzunehmen und da mal versuchen, da was zu machen. Genau. Und die hat auch einen sehr schönen YouTube-Kanal, mit dem man sich so OSM-Sachen angucken kann. Unter anderem gibt es auch ein Video zu Ohmstein, wie das so gemappt wird und so. Ist eigentlich ganz schön. Und letzten Endes gibt es den Tag, man kann verschiedene Dinge da ausprobieren und modellieren letzten Endes. Ich bin da noch ein bisschen dabei, gerade rauszufinden, was da eigentlich noch fehlt für meine Zwecke und versuche das ein bisschen dann auch wieder an die Community zurückzuspielen, wenn ich das mal weiß, was da alles fehlt. Solange ich ausprobiere, probiere ich mal aus. Und aber dann hört ihr vielleicht beim nächsten Jahr mal davon, wie das weitergegangen ist. Und so, dass ich quasi so ein bisschen mich da so ein bisschen als Unterstützung sehe, das in OSM auch weiterzuführen. Genau, so dass dann verschiedene Ohmsteine jetzt quasi auch da drin verlinkt sind, unter anderem mit einer Literaturreferenz. Welche Quelle das hat, es haben alle Wikidata-Einträge, also natürlich auch mit der QRD aus Wikidata, so dass wir da ein Netzwerk schaffen von den ganzen Daten, dass wir da irgendwie auch einen Mehrwert finden zwischen diesen ganzen schönen Community-System. Und eine wichtige Sache ist letzten Endes, es gab ein Attribut moved, also letzten Endes ist es da, steht das Ding da noch, wo es auch gefunden wurde. Und was mir dann noch aufgefallen ist, naja, wenn es irgendwo bewegt wurde, wäre es auch ganz gut zu wissen, wohin. Und naja, da könnte Wikidata wieder helfen. Also wenn das in einem Museum ist, könnte man das natürlich damit verlinken. Und so bin ich dabei, diese Attribute ein bisschen weiterzuentwickeln und zu gucken, was einem da helfen könnte in diesem Kontext. Und natürlich ist die Frage, wie kann man das Ganze irgendwie erreichen? Ja, zum einen liegt OpenNet über eine Sparkle-Schnittstelle. Das ist so eine kleine Seite, die ich gebaut habe unter lookup.orm.link. Natürlich Wikidata kriegt man auch über einen Sparkle-Endpoint und über alles Mögliche irgendwie die Geospatial-Daten raus. Und eine OSM kriegt man natürlich auch über diverse Tools irgendwie raus. Muss ich euch, glaube ich, auch nicht so groß erzählen. Über Overpass Turbo geht das auch ganz easy so ein bisschen. Nur als Beispiele, was man da irgendwie so hier rauskriegt. Natürlich geht das auch über QGIS. Also man kann natürlich, wenn ich nach dem Historic Ohmstone Tag filtere, kriege ich die Sachen auch da rein. Erzähle ich euch auch nichts Neues. Aber eine Sache, quasi noch ein anderes QGIS-Plugin, das es gibt, das ich in Freiburg damals mal mit einem Freund vorgestellt habe, das Sparkling Unicorn QGIS-Plugin, das quasi Linked Open Data Ressourcen in QGIS einbinden kann. Damit kriegt man natürlich diese Ressourcen aus Wikidata auch raus und kann sie natürlich auch sparkeln und filtern, wie man gerade lustig ist. Und dann habe ich immer so ein paar Ohm Science in QGIS reingemacht, um sie zu teilen zu können, auch mit euch. Und dann gibt's natürlich am Ende Linked Ohm. Und vielleicht ganz kurz zum Abschluss wollte ich euch noch ein paar Bildchen zeigen, wie das denn eigentlich aussieht. Wie gesagt, ich war mit meinem Vater da in Irland unterwegs und es war eine sehr spaßige Zeit und man kann das so ein bisschen als Forschungsreise betiteln. War auch teilweise sehr interessant, weil man irgendwie gucken musste, mit den Leuten reden musste, dass man überhaupt auf diese Felder da drauf kann, weil halt eben nicht alles öffentlich zugänglich ist und so weiter und so fort. Genau, wir haben uns hier vor allem auf der Dingle-Halbinsel sind da rumgefahren. Kann ich jedem von euch nur empfehlen, wenn ein bisschen wandern will, ein bisschen Küste sehen will, ein bisschen Atlantik und so. Nebenbei sieht man noch ein paar Steinchen. Und so war die Idee, dass wir eben diesen ganzen Datenbestand erweitern und dort gibt's eben ein paar auch Museen, insbesondere ein bisschen südlicher da vorne in Cork an der UCC gibt es den Stone Corridor, wo ganz viele, ich glaube 28 Stück dieser Steine quasi öffentlich im Visitor Center ausgestellt sind. Das kann man sich auch mal angucken und Cork ist auch eine schöne Stadt. Genau, und nur ganz kurz quasi, es gibt jetzt diesen einen Stein da eben an dem westlichsten Zipfel zum Beispiel, der ist jetzt auch in Wikidata schön gemappt. Ihr seht, dass der ganz viele Identifier hat, die man untereinander verlinken kann, wo man unterschiedliche Informationen kriegen kann. Und dieses CIC ist quasi die Hauptliteraturquelle letzten Endes, wo dieser Stein mal beschrieben wurde. Da gibt's auch noch andere, die dann in Wikidata auch genutzt werden, um sie aufeinander zu beziehen, sodass wir wieder, wenn der eine von diesem Stein redet, der andere eben von einer anderen Nummer. Wie das immer so ist in der Archäologie. Jeder macht seine eigene Typologie, sein eigenes Fass auf. Und meistens gucken die Leute nur nicht mal, was der davor gemacht hat, weil man möchte was Eigenes publizieren. Ich versuche das zu lösen, so ein bisschen und dabei. Genau, und da sind natürlich ein paar Inschriften auch drauf. Ein anderes Exemplar ist mitten auf dem Friedhof, also viele dieser Steine sind auf Friedhöfen. Muss man auch gucken, wie man damit umgeht teilweise. Der hat ein Loch drin, ist auch irgendwie ganz spannend. Die Inschrift ist jetzt nicht so super, dann gibt es einen Stein, der irgendwie in einer Ruine liegt. Da mussten wir, glaube ich, auch 30 Minuten erstmal rumgucken, bis wir gefunden haben, wo der eigentlich ist. aber man sieht auch so ein bisschen die Rillen. Und dann gibt es natürlich auch welche in Museen. Das ist ein Blick in den Stone Corridor in Cork, wo die ein bisschen aufgestellt sind und man ein bisschen was über die Geschichte erfährt und über die Inschriften erfährt. Dann gibt es was auch im Trinity College in Dublin, wo zwei von denen da drin sind. Und wenn man schon mal dort ist, kann man auch diese schöne alte Bibliothek besichtigen. Wenn sie nicht, wahrscheinlich, wie das ist, die nächsten Jahre erstmal gesperrt ist, weil da leider Bauarbeiten stattfinden. Genau. Und die Idee ist natürlich wie immer, wenn jemand Lust hat, in Irland irgendwie unterwegs ist oder sonst irgendwie Interesse an solchen Dingen hat, darf er sich gerne bei mir, bei uns melden. Dann finden wir da sicherlich irgendwie eine Lösung. Also wir sind da offen für jede Hilfe und alles, was wir so gerne möchten. Und dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und ansonsten könnt ihr auch mal auf om.link gehen, da ist das alles verlinkt. Und ich versuche, das up to date zu halten. Dankeschön.
Danke, Florian, für den spannenden Vortrag. Es sind im Moment online noch keine Fragen eingegangen. Wir können also erstmal dem Publikum zuwenden hier.
Hi, ja. Seit Jahren, ich habe, erstens, Happy St. Patrick's Day today. seit Jahren, ich habe Characters in mein OSM-Username und nicht so viele Dinge ist gebrochen. Es ist toll, dass du townlands.ai benutzt hast, weil ich habe das gemacht, so das ist toll. Und ich schreibe jetzt mit Anne Caroline und sie sagt, bitte, please keep up the good work and thanks for all that you've done.
That's it. Okay, thank you.
Okay, dankeschön. Wie gut sind eigentlich die Steine noch lesbar oder wie stark ist die Verwitterung da?
Also sagen wir mal so, wenn ich mit meinem IT-Blick da drauf gucke, würde ich so gefühlt gar nichts erkennen. Das Schöne ist, also im Original, wie das immer so ist, in diesem OM in 3D Project ist halt das Schöne, dass diese ganzen, also diese Steinchen eben in 3D gescannt wurden, die ganzen OBJ-Dateien und sowas öffentlich verfügbar sind und man es halt mit Meshlab oder irgendwie sowas sich angucken kann. Und da ist es dann schon ganz interessant letztendlich, wenn man ein bisschen mit dem Licht spielen kann und so, da findet man so ein bisschen was. Aber man merkt schon, dass man da vielleicht irgendwie eine, Ausbildung drin haben sollte in dem Ganzen. Also ich maße mir da nicht an, quasi, irgendeine Meinung dazu abzugeben. Ich nehme dann das, was die Wissenschaftler unter sich haben. Das Schöne ist auch, dass natürlich diese Inschriften, die da drauf sind, auch unterschiedlich gelesen werden. Man kann das dann in Wikidata oder in meinen Daten auch abbilden. Ne? Der eine sagt das, der andere sagt das. Eigentlich, um den wissenschaftlichen Diskurs abzubilden. Das ist ja eigentlich die Idee hinter sowas. Also von daher, ich persönlich kann es nicht lesen und bei vielen anderen sieht man auch sehr viele eckige Klammern, dass sie sich auch nicht sicher sind, ob das da so ist. Und die haben damals dann, es gibt also diese Formula-Words, sowas wie Maki oder sowas, da gibt es aber auch 5000 Varianten davon, wo man dann meint, dass da eine, hat einen Buchstaben weniger geschrieben, das heißt aber eigentlich das Gleiche. Ja, das ist halt aber das Problem, dass es damals sonst keine anderen schriftlichen Aufzeichnungen darüber gibt, das heißt, man weiß es nicht so genau. Wie das halt immer so ist in der Archäologie.
Ja, danke für den Vortrag. Darauf wollte ich nämlich auch hinaus, auf diese räumlichen Verbindungen zwischen den Inschriften. Du hast es am Anfang kurz erwähnt, habe ich es richtig verstanden, dass ihr versucht habt, da Verbindungen herzustellen, also dass man ähnliche Namen räumlich in der Umgebung nochmal wiederfindet, aber dass das nicht so gut funktioniert?
Ja, also das Problem ist, oder eine dieser Datenbanken hat auch quasi aus diesen Inschriften die Personennamen da quasi rausgegriffen und es gibt halt nicht so viele, die auf vielen auftreten. So ein paar von denen habe ich auch, das ist quasi auch in dem Tagungsband, wo ich das mal zum ersten Mal versucht habe, da irgendwie mal zu gucken, ob es da Möglichkeiten gibt. Also es gibt sicherlich Sachen, die irgendwie zusammenhängen, wobei dann wirklich die Frage ist, ob da, wo sie gefunden wurden, auch der wirkliche quasi Aufstellort war. Das ist ja dann immer so das Problem, wenn man in solche Sachen da kommt. Von daher, die Idee war es, sowas herstellen zu können. Es hat leider dann nicht so ganz funktioniert, aber es hindert mich trotzdem nicht daran, die Daten ins Netz zu pusten. Vielleicht kann man was anderes Schönes damit machen. Ja. Wenn man Leute nach Irland als Urlaub hinbringt, ist auch okay.
Okay, ja, da ist noch eine Frage. Online noch keine, insofern können wir uns hier voll dem Saal zuwenden.
Ja, danke für den Vortrag. Meine Frage wäre, wurde das Material von den Steinen irgendwie analysiert? Also was das für ein Stein ist und wo der herkommt und ob der vielleicht daher kommt, wo der Stein steht?
Also in der Literatur ist auf jeden Fall das Material des Steines überall aufgeführt. Das gibt's auf jeden Fall. Wie tiefergehend das gemacht wurde, kann ich dir gar nicht sagen. Aber man könnte sicherlich irgendwie da geologisch dann mal gucken, ob das da aus der Ecke kommt. Ne? Also das wäre sicherlich möglich, müsste mich nochmal gucken. In der Literatur steht eben sehr, sehr viel. Das Problem ist, dass in der Literatur eben sehr, sehr viel in Prosa steht. Das heißt, es muss dann irgendjemand runtermodellieren, gucken, ob das passt, und dann kann man wieder eine Auswertung drüber machen. Ne? Oder man haut irgendwie NLP oder irgendwas drüber, aber ob da was Sinnvolles rauskommt, keine Ahnung. Aber die Möglichkeit ist da, weil das quasi, zumindest nicht von dem Labor, das glaube ich, ist es nicht ausgewertet, aber die Materialien und so sind erfasst von den Einzelnen. Falls es so ein bisschen in die Richtung geht, was du willst.
Okay, dann würde ich mal sagen, letzte Frage und dann müssen wir anfangen, wieder umzubauen.
Ich bin völlig erstaunt, dass hier so viele Fragen kommen und freue mich darüber.
Wie ist denn die Idee entstanden, aus den Einritzungen Buchstaben zu transferieren?
Das ist eine gute Frage. Das kann ich dir spontan nicht erklären. Aber die Sache ist, dass auf diesen meisten dieser Steinen auch römische, also quasi unsere normalen Buchstaben quasi drauf sind, sodass die ein paar von denen sind auch Kreuze drauf, sodass sie quasi nachher von den Römern und allen, die sonst auch da waren, auch genutzt wurden. Und teilweise es auch Kombinationen gibt zwischen dieser Schrift quasi und römischen Buchstaben, die dann auch wieder Sinn ergeben. Also das ist quasi so, dass das, wie das in Irland so ist, ne, da, Kelten und so waren da, es ist ein Mischmasch aus allen Kulturen, die es dort gibt, sodass das und dann teilweise auch die quasi die römischen Inschriften mit dem übereinstimmen, so ein bisschen, was man aus diesen Buchstaben in Anführungszeichen meint, da zu lesen. Von daher ist das, es gibt Evidenzen, dass das irgendwie passt. Aber warum die damals das so gemacht haben, kann ich dir auch nicht sagen. Also es ist immer, ich finde das immer ganz spannend eigentlich, also wie man auf so eine Idee kommt. Das ist, wobei auch die Frage ist, wie kommt man auf die Idee, ein A in A zu machen? Also keine Ahnung. Der ITler in mir fragt sich das, der hat aber auch keine archäologische Antwort darauf, leider.
Naja, wahrscheinlich ist es ja schon mal einfacher, die Kante eines Steines einzuritzen, als da einen Buchstaben einzugravieren. Nochmal besten Dank für den Vortrag, besten Dank für die super Fragen.